Hallo da draußen vor dem Bildschirm.
Glück auf.
Heute geht es um den guten Ton. Na gut, die Details und was wir damit genau meinen, nach der Werbung. Bis dann.
Ohrenbrecher, die Hörspielmacher. Der Hörspiel-Podcast von Falk und Daniel.
Hey Daniel, wie geht's dir?
Hallo Falk. Du, gut soweit. Wetter ist schön, Lage ist schön, alles ist schön. Läuft gut.
Super. Siehst auch super entspannt aus. Freut mich.
Ja. Ich hatte zwar keinen Urlaub, aber die letzten Tage haben Spaß gemacht. Ich habe viel an Hörspielen gearbeitet und das hat tatsächlich so ein bisschen Ruhe reingebracht für mich und ich konnte mich mal wieder was fokussieren, andere Sachen vergessen. Hat Spaß gemacht.
Und lustigerweise ist das auch einer der Gründe, weshalb ich dachte, wir müssten eigentlich heute mal über das Thema sprechen. Nämlich, du hattest dann geschrieben, dass du gerade am Sounddesign arbeitest von deinem Hörspiel.
Genau, ja.
Und dann war die Idee da, ja, Moment, also wir haben ja schon über alles Mögliche gesprochen, aber über Sounddesign und Vertonung und Foley und so weiter. Das könnte ja mal ganz praktisch sein, sich darüber mal so hier Selbsthilfegruppe für Hörspiel-Nerds ein bisschen auszutauschen. Meinst du nicht auch?
Unbedingt, unbedingt, ja.
Schön.
Und was man machen könnte, wäre erstmal so, so die Begrifflichkeiten vielleicht mal zu definieren, beziehungsweise mal zu erklären, wie wir das definieren würden. Weil es gibt ja viele Dinge, wo ich oft gefragt werde, was ist denn Dialog, Schnitt, Vertonung, Sounddesign, was ist das alles genau? Mhm. Und vielleicht können wir hier mal so ein paar Sachen erklären, wie wir das sehen, also wie wir das unterscheiden würden, wo wir da Unterschiede machen oder baut es aufeinander auf, gibt es das eine oder das andere nicht? Das sind alles Fragen, die wir heute hier in dieser Podcast-Folge einfach mal klären können.
Super. Da legen wir doch mal los. Der Begriff Sounddesign klingt ja schon sehr fancy. Haben wir ja den Begriff gehört, Vertonung. Wie würdest du das für dich selber so ein bisschen, ist das dasselbe? Gehört das zusammen oder sind das einzelne Schritte? Wie würdest du das definieren?
Ich persönlich würde das auf jeden Fall etwas trennen. Und trotzdem bedingt das eine so ein bisschen das andere. Also wenn ich sage, ich sitze an der Vertonung, dann würde ich das so beschreiben, dass ich so die grundlegenden Basisgeräusche nehme, wie Schrittgeräusche, Kleidung oder Türgeräusche, Atmosphäre. Also bin ich draußen, ist vielleicht gerade Regen, Wetter, also Gewitter. Oder ich bin sitze im Auto, man hört Fahrgeräusche, also wirklich die Basics, die man braucht, um die Szene zu verstehen, um das Ganze zu verbildlichen. Da würde ich sagen, da spreche ich immer, das ist die Vertonung. Und damit könnte man theoretisch auch ein komplettes Hörspiel machen, aber die Kür bzw. das Sahnehäubchen obendrauf, das ist das Sounddesign. Und das Sounddesign würde ich folgendermaßen definieren. Es ist, wenn man noch, vielleicht verschiedene Sounds miteinander mixen möchte oder man hat auch kein spezielles Geräusch, was man gerne hätte. Man möchte vielleicht, gutes Beispiel ist, wenn man ein Sci-Fi-Hörspiel macht und man möchte eine Weltraumschlacht zum Beispiel darstellen, im Ton verbildlichen. Und da wird es manchmal schwierig, dass man einfach die richtigen Sounds einfach nicht hat. Und da muss man kreativ werden. Man muss vielleicht verschiedene Dinge zusammenmischen. Man muss vielleicht was Neues erstellen, vielleicht den Synthesizer rauskramen und sagen, ja, ich probiere mal was. Und einfach, ich sag mal nochmal, on the top etwas verbessern, was vorher so noch nicht da war und was ich vielleicht in der Sounddatenbank einfach nicht habe.
Ja, so. Und da würde ich sagen, unterscheiden wir uns ein bisschen, weil für mich ist zwar das eine, was du genannt hast, also diese Vertonung oder die Geräusche, Schritte, Kleiderrascheln, Schlüssel in der Hosentasche, das ist für mich eben Foley, so ein bisschen eben vom Film her gedacht. Das, was eben auch ein Geräuschemacher auch früher gemacht hat, was wir halt heutzutage mit sehr vielen Soundbibliotheken bereitstellen. Da ist für mich aber auch teilweise, wenn ich ein Geräusch nicht habe oder ich nehme das auch selber auf, da mal, dann läuft das für mich auch alles mit noch damit rein. Für mich ist Sounddesign so ein bisschen ein verbindender Begriff, weil für mich gehört das zum einen mit dazu. Für mich ist aber auch dieses Ganze, ich nenne das immer gerne Hear and Feel, so ein bisschen angelehnt an den Begriff Look and Feel eines Hörspiels. Ich versuche immer so meine Hörspiele so ein bisschen so einen eigenen Stil zu geben. Jedes für sich soll sich eben so sehr speziell eben wie dieses eine Hörspiel anhören. Und das ist so ein bisschen mein Steckenpferd. Und das deswegen würde für mich das so ein bisschen mit in dieses Sounddesign mit reinpassen.
Das heißt, du würdest das eher so definieren, dass, also du sagst jetzt Foley ist ja im Prinzip, wenn man Foleys benutzt, das sind so Standardgeräusche für Schritte und alles so, was man eben so braucht, um einfach bestimmte Bewegungen darzustellen. Und da würdest du jetzt sagen, das ist das im Prinzip so eine Grundarbeit, wo du sagst, ja, also das ist nicht Teil des Sounddesigns, sondern es ist das, was man haben muss. Also Foley und Vertonung, das würdest du dann gleichsetzen und sagen, ja, das muss man halt machen und dann kommt erst das Sounddesign und ohne das Sounddesign geht's gar nicht.
Also ich würde sagen, das ist Teil des Sounddesigns, weil zum Beispiel ist für mich eine Sounddesign-Entscheidung, ob ich jetzt zum Beispiel eine Szene Schritte anlege, ja oder nein. Würde ich nämlich einen Unterschied machen, weil es gibt Hörspiele, da hörst du wirklich an jeder Stelle Schritte und teilweise zieht einen das eigentlich so ein bisschen raus, sondern eigentlich sind die Schritte in dem Moment wesentlich für die Story, dann macht das auf jeden Fall Sinn, weil sie sich von A nach B bewegen müssen oder du willst damit illustrieren, dass sie sich im Raum bewegen. Manchmal ist das aber einfach nur ein loses Beiwerk, das eigentlich teilweise eher stört. Deswegen habe ich durchaus auch schon Hörspiele gemischt, wo ich eben bewusst Schritte nur dann eingesetzt habe, wenn es eben von der Geschichte her sinnvoll war, Schritte zu setzen. Deswegen ist das für mich eigentlich ein Teil der Entscheidung, welche Geräusche ich oder welche Foleys ich einsetze, ist für mich zum Beispiel Teil dementsprechend des Sounddesigns, also des Prozesses, mir zu überlegen, wie sich das Hörspiel anhören muss, wie ich eine Szene anlege, also auch zum Beispiel die Hintergrundgeräusche, die Geräuschbetten. Da benutze ich auch sehr viel aus der Konserve, aber ich nutze selten nur ein Sample, sondern ich mische da zum Beispiel auch sehr unterschiedliche, damit sich die Räume auch immer wieder ein bisschen anders anhören und nicht irgendwie der Eindruck entsteht, das ist ja sowieso immer die gleichen kanadischen Wälder, die man da hört im Hintergrund. Also das ist für mich, gehört für mich, finde ich, so ein bisschen zusammen. So Sounddesign wäre für mich die Klammer, die das Ganze umschließt.
Ich meine, letztendlich ist es ja nur so eine Definition von einer bestimmten Begrifflichkeit. Ich lege den Schwerpunkt bei Sounddesign tatsächlich auf Designen, Entwerfen, etwas Neues gestalten, während du ja dann sagst, das ist ein eher prozessorientiert.
Also zumindest würde ich eben Design auch, was man ja heutzutage gerne als Remixen sieht, wenn man eben Vorhandenes nimmt, rearrangiert oder zusammensetzt, dann ist das für mich ja auch ein bisschen in die Richtung. Auch wenn natürlich, und da gebe ich dir recht, die hohe Kür dessen natürlich ist, mit einem Sound Shaper oder anderen Synthesizern oder so, sich wirklich dran zu machen, Geräusche von null an zu erzeugen. Oder auch eine schöne Geschichte ist, es gibt ein sehr beliebtes Plugin, damit kann man Geräusche nahezu gefühlte Unendlichkeit ziehen und dadurch kriegt man so ganz, also aus totalen Alltagsgeräuschen, total gruselige Grundatmos rein, wo du denkst, oh Scheiße, in welcher Gruft bin ich hier gelandet? Und in Wahrheit ist es nur irgendwie eine Schublade, die aufgemacht wird. Das kann durchaus, also solche Sachen sind für mich genauso Teil dessen. Aber eben auch, was du eben als Vertonung siehst, wäre für mich auch, weil das natürlich auch eine kreative Entscheidung ist, weil Sounddesign ist für mich eben der ganze Prozess, wie klingt das Hörspiel am Ende? Und alle kreativen Entscheidungen, die da reinfließen, wie soll es denn klingen? Auch eben mal bewusst auf bestimmte Geräusche zu verzichten, weil irgendwie Schritte zu viel oder zu wenig oder genau.
Jetzt gut, klar, also verstehe ich, würde ich auch so unterschreiben, dass es auf jeden Fall eine Sache ist, wo ich sagen würde, ja, kann man auf jeden Fall so machen. Bei mir ist es nur so, dass ich einfach sage, bei Vertonung ist auch ein Kreativprozess dahinter, auch eine Kreativentscheidung, wenn man sagt, welche Geräusche nehme ich denn überhaupt? Damit fängt es ja an. Also man hat eine Szene, die ist erstmal, die besteht ja nur aus Dialog. Ne? Ja. Also wenn man mal von vorne anfangen würde, man hat also verschiedene Audiospuren, wo die Cast einfach ins Mikro gesprochen hat.
Ja.
Dann muss man auswählen, was sagen die konkret. Ne, man hat ein Skript, wo man nachgucken kann, was sollen die sagen. Sagen die das auch, was da steht? Und dann schneidet man das zusammen und dann kommt der Dialogschnitt. Ich mache das zum Beispiel auch, das ist ja auch noch, das macht ja jeder anders. Ich nehme zum Beispiel so Atmer. Also wenn die so anfangen zu atmen oder wenn die den Satz einleiten und machen. Ich nehme solche Sachen zum Beispiel immer raus, weil ich es finde, in Hörspiel ist es, ich finde es störend, wenn die Hörgeräusche drin sind. Es gibt auch eine gewisse Natürlichkeit, wo man es drin lassen kann, aber das nehme ich zum Beispiel raus.
Ja.
Und das ist für mich zum Beispiel jetzt noch nicht der Prozess der Vertonung, sondern das ist halt Dialogschnitt. Und dann hat man eine leere Szene nur mit Dialogen.
Ja.
Und dann geht es ja los, wie kriege ich denn jetzt diese Szene angereichert mit Sounds? Das sind so die Standards, die Basics halt, die man macht.
Ja.
Und da ist natürlich auch, kann man da also kreativ sein. Wenn man zum Beispiel gerade bei meinen Zombie-Hörspielen ist so die Hintergrundatmosphäre sehr wichtig.
Ja.
Ne? Also wenn man, ich arbeite zum Beispiel sehr gerne mit einfachen Mitteln, dass man Krähen im Hintergrund hört, was immer einem so ein Unwohlseingefühl vermittelt und irgendwo auch eine gewisse Leere, Weite. Also, dass man auch so ein bisschen bedrohlich das Ganze hört, dann hört man immer Windgeräusche und so weiter. Und da bediene ich mich halt. Ich habe selbst aufgenommene Windgeräusche, ich habe aber auch eingekaufte. Und die kann man auch layern. Und das würde ich aber tatsächlich auch noch in die Vertonung setzen, weil es für mich so die Grundgeräusche sind.
Ja. Das ist interessant. Aber wenn ich das richtig verstehe, weil gehen wir es gerne mal so eine Beispielszene durch. Wenn du eben mit deinem Hörspiel anfängst, dann fängst du, gut, das werden die meisten tun, mit dem Dialogschnitt an, weil du brauchst ja erstmal die Basis. Und die Dialoge legt man sich ja meistens schon so an, dass man, wenn man im Skript sieht, okay, da wird ein bisschen Platz gebraucht, weil da kommt irgendwie ein Geräusch oder da kommt eine große Weltraumarmada oder da gibt es eine große Explosion, da muss man ja dafür vielleicht schon ein bisschen Platz im Bett lassen. Dann würde ich hergehen und eben so weit wie möglich erstmal die Räume anlegen. Das heißt also auch hergehen und ich glaube, du würdest das ja, wenn ich das richtig verstehe, ähnlich machen. Also auch erstmal schauen, wo ist er denn? Ist er irgendwie draußen, ist er drinnen? Wenn er draußen ist, dann gibt es ja schönes braunes Rauschen, das man noch zusätzlich mit drauf liegt, dass das sich so ein bisschen nach, ich stehe da irgendwo im Feld, sich anhört. Dann würde man überlegen, ist er auf einer Straße? Dann sollte im Hintergrund eben Autos vorbeiführen, eben so ein paar Geräusche dann leeren, dass sich das so ein bisschen nicht wiederholt. Ist auch immer die Frage, wie lang die Szene ist. Es gibt ja Szenen, die sind 10 Minuten lang, da brauchst du mehr Abwechslung drin, damit sich das nicht schnell langweilig anhört. Es gibt andere Szenen, die irgendwie 2 Minuten sind, da ist es weniger dramatisch, wenn sich mal irgendwas loopt. Oder dann merkst du es auch vielleicht nicht so stark. Und dann würde ich eben auch an die Foleys rangehen. Und manchmal stelle ich dann fest, dass ich irgendein Geräusch nicht habe und brauche, dann muss ich halt basteln. Entweder erstmal in der Bibliothek suchen, ob ich irgendeine Entsprechung finde oder aber dann eben in Einzelfällen eben auch mit dem Synthesizer rangehen. Wobei beim Synthesizer ich mehr Atmosphären setze. Das ist dann für mich mehr Teil von Musik.
Ja, klar. Also man kann den auch geräuschemäßig einsetzen, aber es ist dann schon so ein bisschen tricky. Aber ja, wenn ich mit der Vertonung anfange, ich mache es mir dann auch relativ einfach und fange deswegen mit der Atmosphäre an, weil das ist relativ simpel und schnell umzusetzen und man kriegt eine relativ lange Klangfläche hin. Wenn man überlegt, man hat eine Szene, ne, wir bleiben jetzt mal bei dem Beispiel, man ist Outdoor und die Szene geht vielleicht 2-3 Minuten. Man kann 2-3 Layer sich nehmen und eine Grundatmosphäre schaffen. Man hat also vielleicht Windgeräusche, Regengeräusche oder auch so ein leichtes, einfach ein Rauschen, das man hört, man ist draußen. Im Hintergrund addiert man dann vielleicht noch, weiß nicht, Traffic hinzu oder man lässt irgendwie einen Hund bellen und man kann sich überlegen, ja, ist das eine belebte Stadt, ein einsames Dorf, eine einsame Landstraße, und das kriegt man relativ schnell hin und man hat einen großen Teil abgedeckt. Und dann hat man schon so einen Grundstock für die Szene.
Ja.
Und dann kann man weiter gucken. Dann geht's los, dann mache ich eben, fange ich dann an mit, sind sehr nahe Geräusche, die die Person macht. Mhm. Ne, also das sind alles, was der Körper macht. Also wenn er sich hinsetzt oder ein Auto einsteigt, dass man die Kleidung hört, dass man Schritte hört. Also alles, was wirklich relativ nah an der Charaktere dran ist. Und im dritten Schritt dann überlege ich, okay, was muss noch kommen? Mhm. Ja, wie zum Beispiel, läuft das Auto schon? Oder dann, also man geht in die Szene immer so, immer detaillierter, immer weiter rein. Also ich fange sehr oft an eben von ganz groß, Atmosphäre, dann die Person und dann alles andere, was danach kommt.
Ja.
So gehe ich vor.
Zugegebenermaßen, manchmal, ich überlege gerade, manchmal habe ich das auch schon ein bisschen anders angegangen. Das hängt so ein bisschen von der Szene ab. Zum Beispiel habe ich mal eine inszenierte Lesung gemacht, wo du quasi, der Hintergrund hört sich genauso an wie ein Hörspiel, nur du hast einen Sprecher, der quasi alles macht. Und da hatte ich eben eine Szene, wo sehr viele Explosionen, oder es ist sehr, sehr viel in dieser Szene passiert. Und da bin ich so ein bisschen von den großen Pinselstrichen zu den kleinen gegangen, aber eben Fokus auf dem Chaos, damit ich eben versuche, das Chaos so gut hinzubekommen, damit du möglichst viel davon hörst und erst dann eben, gut, da gibt es dann auch am Ende gar keinen Platz für richtige Folies mehr, sondern da kommt man quasi nur, hier ist eine Explosion, hier bröckelt ein Gebäude zusammen, also da geht quasi die Welt unter. Und das ist dann durchaus ganz spannend gewesen, weil ich mir dann halt erstmal irgendwie 20 verschiedene Explosionen rausgesucht habe und irgendwie einstürzende Gebäude und so weiter versucht habe, was die Bibliothek da hergegeben hat und wo nicht, da musste man halt ein bisschen basteln.
Ja, das ist ja auch ein Punkt, ne? Wenn du sagst, man, ich habe ein bisschen Zeit gebraucht, um die richtigen Folies rauszusuchen. Das ist ja auch was man am Anfang sehr unterschätzt. Ich hatte ja jetzt so eine kleine Pause gemacht und habe mir auch mal gesagt, nee, Hörspiele, lass mal sein. Und habe jetzt wieder angefangen und da ist mir wieder aufgefallen, wie viel Zeit doch drauf geht, alleine für eine Szene bestimmte Sounds rauszusuchen.
Ja.
Weil mit der Zeit wächst ja dein Soundarchiv. Ne? Man hat eingekaufte Archive oder man hat selber sein Archiv immer weiter selber aufbereitet. Und irgendwann hat man ja auch Auswahl.
Ja.
Und gerade diese Auswahl, die macht es dann eben sehr schwierig, weil ich, ach, das hatte ich jetzt schon ein paar Mal benutzt, nee, das will ich nicht, und dann was Neues und dann fehlt vielleicht doch wieder was und dann guckst du in anderen Archiven, ob es da noch was gibt. Also dieser Zeitaufwand ist auch echt bei der Vertonung, den darf man auch nicht unterschätzen. Also das Suchen von dem richtigen Sound, das ist auf jeden Fall ist wirklich, das nimmt Zeit in Anspruch.
Ja, das ist in der Tat, ich mache es meistens so, dass ich, und das ist auch weit nicht optimal, ich habe eben einen Ordner, da sind zig Unterverzeichnisse drin und ich durchsuche quasi immer diesen Haupt-SFX-Ordner nach bestimmten Begrifflichkeiten und versuche darüber eben mich anzunähern und eben schon irgendwie auf meine wesentlichen Begriffe zu kommen. Es gäbe noch die Möglichkeit, die es etwas professioneller machen wollen, die meisten kommerziellen Soundbibliotheken haben Excel-Tabellen mit Metadaten. Das heißt, man könnte sich so eine Metadatenbank füllen und versuchen es darüber so ein bisschen zu beschleunigen. Aber in der Tat, meine persönliche Erfahrung ist auch, man braucht dafür Zeit. Und vor allem, man braucht Muße, weil es ist auch so ein bisschen, hängt bei mir sehr stark von der Stimmung ab, wie ich die Szene anlege. Weil ich sehr mit Bauchgefühl auch entscheide, welches Geräusch ich jetzt da genau drunter lege. Da habe ich keine richtige Wissenschaft drunter, sondern manchmal ist es das Offensichtliche und manchmal ist es eben nicht das Offensichtliche. Oder muss ich auch immer überlegen, wie das Hörspiel angelegt ist. Gibt es jetzt eine Erzählerstimme, die sagt, jetzt passiert das und das, dann braucht man ja, ist ja die Frage, braucht man das Geräusch noch? Ja, nein. wie geht man damit um? Spielt man es davor, spielt man es danach und so weiter? Also das ist durchaus so ein bisschen Bauchgefühl, was da bei mir immer zum Tragen kommt.
Klar, also das Bauchgefühl hast du natürlich, aber ich habe so eine grundlegende Basisarbeit, wo ich auch einen schnellen Einstieg ins Hörspiel finde. Also wenn ich genau weiß, das habe ich zum Beispiel, wenn ich für den Thomas so Dialogschnitt gemacht habe, also für Dreamland dann war es so, ich habe eine bestimmte Vorgehensweise, die sich einfach bewährt hat und man kommt halt schnell ins Machen und man weiß, okay, jetzt mache ich genau das. Ne, ich suche mir zum Beispiel, ich fange immer an, ich suche mir die längste Strecke raus, das ist oft die Erzählerstrecke und gehe dann wirklich einfach, wo ich sehe, okay, das ist jetzt ein langer Part, weil ich blockiere mich selber, wenn ich zum Beispiel mit den einfachen Sachen anfange beim Dialogschnitt. Da mache ich es genau umgekehrt wie beim Sounddesign, weil ich einfach gemerkt habe, es ist besser, wenn man schnell die schweren Sachen abarbeitet, dann arbeitest du umso schneller noch die leichteren Sachen ab.
Ja.
Und das ist auch so eine Bauchentscheidung, wo man sagt, ja, das kann jeder anders machen, aber ich habe immer gemerkt, wenn ich das auch anders mache, dann funktioniert es auch nicht so gut.
Ja, das ist ganz spannend, weil das ist das eine Mal, Leute, kreuzt euch das in den Geschichtsbüchern an, dass ich das hier sage, das eine Mal, wo ich grundsätzlich eigentlich immer chronologisch durch die Hörspiele durchgehe. Also ich lege Sounddesign, mache das bei Musik genauso, lege das immer genau so schon an. Und ich hatte jetzt auch einige Produktionen, wo ich es übrigens so gemacht habe, dass ich erst die Musik angelegt habe und dann habe ich erst die Geräusche angefasst, weil an einigen Szenen mir die Musik wichtiger war, dass die eben die Stimmung richtig gesetzt hat, als dass überall alles perfekt unter Geräusch unterlegt war, weil das einfach die Stimmung besser getragen hat. Ist aber in dem Fall auch eine Sounddesign-Entscheidung. Aber ich gehe grundsätzlich eigentlich immer chronologisch durch und es gibt nur den Ausnahmefall, wenn ich eben im Nachgang das Testfeedback einsammle und dann höre und dann feststelle, ah, okay, hier fehlt noch irgendwas, muss ich noch reinsetzen. Und dann heißt es dann eben kreativ werden und nochmal rangehen. Eine Szene in meinem aktuellen Hörspiel zum Beispiel, wo ich total unzufrieden bin, wie eine Autofahrt funktioniert, weil das ist eine Hochgeschwindigkeitsverfolgungsjagd und sie klingt so wie eine Dampferfahrt so ein bisschen. So eine ganz entspannte.
Ja.
Und
ja.
Da kämpfe ich gerade noch damit, die richtigen Geräusche zu finden, um eben die Spannung zu erzeugen, weil die Szene natürlich auch, glaube ich, 3 Minuten lang ist. Und dementsprechend ist das schon so eine Länge, wo du auch Abwechslung schaffen musst und wo es für mich jetzt eine Challenge war, die Geschwindigkeit richtig darzustellen, weil die sind in einem Lieferwagen, das heißt, das Ding ist schon ein bisschen behäbiger unterwegs. Ich habe schon Schlingergeräusche, ich habe schon Stöße, ich habe schon irgendwie Verkehr drumherum noch mit reingepackt und so. Aber es ist immer noch nicht, es klingt nicht dringlich genug. Also da bin ich noch am Rumpfuhrwerken. Und das ist dann halt, wo ich dann erstmal irgendwann sage, okay, jetzt reicht's. Jetzt gehe ich erstmal weiter das Hörspiel durch, wo ich dann am Schluss nochmal hinkomme. Aber ansonsten gehe ich es immer chronologisch durch. Ganz ordentlich.
Okay, ist ordentlich. Ja. Mr. Chaos höchstpersönlich macht hier mal was chronologisch.
Captain
Sehr schön.
Chaos. Ich sag ja, tragt euch in eure Kalender ein. Hier habt ihr es zuerst gehört. Ich mach mal was strukturiert als Daniel.
Ja. Aber ist das nicht genau, aber das, was Spaß macht? Also ich habe, ich meine, bestimmte Dinge sind einfach Pflichtprogramm, wie Geräusche, Schritte, Kleidung und hier und so, den ganzen Quatsch. Und dann kommt man, da freut man sich eigentlich drauf, wenn man das alles fertig gemacht hat. Dann kommt ja so, wenn man Action-Szenen hat oder Schlüsselszenen, die man einfach ein bisschen herausarbeiten möchte. Gerade bei den Zombies war es so, ich habe am Anfang einige gefragt, sag mal, kannst du einfach mal so ins Mikro rülpsen, so, ne, dass ich anhört wie so ein Zombie. Und dann habe ich von ganz vielen unterschiedlichen Menschen, haben die mir so Zombie-Geräusche geschickt. Und das habe ich auch in den ersten Folgen, habe ich die auch benutzt, weil das irgendwie, ich dachte, ja, so klingen die einfach. Ne? Das war super. Unterschiedliche, da waren Frauenstimmen dabei, Männerstimmen dabei, etwas jüngere, ältere Stimmen. Das hat total Spaß gemacht. Dann habe ich aber gemerkt, ja, man braucht halt unheimlich viel, weil irgendwann hörst du, dass es ein Loop ist. Also, ja. Oder man hört, dass es eine Wiederholung ist. Man braucht da einfach echt viel Zeug. Und dann habe ich mir ein paar Sounds noch gekauft und dann ging dieses, ja, wie ich es immer sage, das Schrauben los. Ne? Und also man hat wirklich versucht, so eine Szene zu kreieren, dass die Leute, auch jetzt in der zweiten Staffel, gerade in der ersten, da geht es richtig zur Sache. Das dauert nicht lange und kurz nachdem die Geschichte losgeht, hat man auch schon die Zombies an der Backe. Und da habe ich eben ja so richtig geschraubt. Also es hat richtig Bock gemacht, aus allen Ecken sind die rausgekrochen. Und das war für mich, wo ich gesagt habe, vielleicht mache ich auch deswegen den Unterschied zwischen Vertonung und Sounddesign, weil der Spaßfaktor gleich dreimal so hoch ist, wenn man eben solche Szenen so ausarbeiten kann mit verschiedenen Layern. Und dann kommt ja noch, da könnten wir eine eigene Folge zu machen, allein das Panning. Ne? Also das heißt also die Aussteuerung von links nach rechts, also die Räumlichkeiten, da sitzt man ja wirklich sehr lange dran. Aber vielleicht ist der Spaßfaktor das, was mich so das unterscheiden lässt, weil Vertonung ist auch okay, aber ja. Sounddesign, so nach meiner Definition, das ist auch so Spaß nach Design. So, ne?
Ja, ich glaube, deswegen muss ich es chronologisch machen, weil das portioniert mir den Spaß besser.
Okay.
Weil sonst hätte ich alles sonst hätte ich auch, wobei man ja fairerweise sagen muss, das ist ja unfair zu sagen, weil durchaus auch Geräusche setzen ganz spaßig sein kann. Ich erinnere mich zum Beispiel an eben die inszenierte Lösung passt zwar wahrscheinlich auch, weil da geht es durch den Sumpf. Und da war es durchaus auch ganz spannend, sich zu überlegen, wie ist denn der Untergrund gerade, wo laufen die denn jetzt? Beispielsweise Biogenesis Zero war die Produktion. Da gibt es eine Szene, die spielt in Washington, an diesem Washington Monument, diesem Reflection Pool. Und wenn man die Gegend da kennt und so weiter, dann muss man halt sich genau überlegen, an welcher Stelle stehen sie denn gerade? Höre ich dann harten Untergrund? Höre ich jetzt eher irgendwie der Dschungel, der sich da drüber gewölbt hat? Ist eine Endzeitgeschichte. Oder wie auch immer. Und das war eben ganz spannend. Durchaus auch bei den Standardgeräuschen.
Ja klar. Aber ich meine, heißt ja nicht, dass Vertonung ist so die totale Grütze und aber wenn ich vergleichen würde, dass so ein Sounddesign, sowas kreieren, das ist schon, also da freue ich mich ja mal am meisten drauf. Auch wenn ich für Contendo die Sachen gemacht habe, gerade die Weltraumfolgen.
Ja.
Das hat schon Spaß gemacht, weil es erstens was anderes war und allein die Computerstimme. Das war Die Computerstimme klingt ja streng genommen genauso wie eine menschliche Stimme.
Ja.
Aber damit man diesen Unterschied hat, hat man ja immer noch so einen ganz leichten roboterhaftigen Unterton. Ne, es klingt so ein bisschen metallisch, vielleicht sind da so kleine Störfaktoren durch, weil das ganze Ding ja durch irgendeine Anlage geistert. Und da habe ich mir auch was überlegt und dann habe ich die Stimme wirklich durch so verschiedene Filter gejagt, die immer, jeder Filter hat nur eine Kleinigkeit geändert. Dann noch einen kleinen Bitcrusher zwischendurch mal reingefiltert, dass eben manche Silben so ein bisschen sich so verzerrt haben, weil das vielleicht auch nicht mehr das neueste Schiff war. Und ich hätte die Stimme auch einfach nur mit einem leichten Hall belegen können, weil die so durch die Gänge hallt. Aber das dachte ich so, ach, das ist doch total langweilig. So wäre doch viel schöner, wenn ich da so ein bisschen Zeit investiere. Hätte ich vielleicht nicht machen müssen, wäre vielleicht auch keinem so extrem aufgefallen. Aber das macht wiederum, finde ich, auch das Sounddesign aus, dass es auch mal in kleinen Teilen Wirkung haben kann. Ne? Also, und ach, da gab es so viele andere Sachen.
Absolut, das erinnert mich daran. Ich habe auch letztlich eine Roboterstimme gehabt für ein Hörspiel, an dem ich leider gerade noch am Sounddesign länger schon sitze. Und da habe ich auch die komplette Hörspiel, hast du eine Computerstimme. Und ich habe mir dann den Spaß gemacht, wirklich auch so Stottereffekte einzubauen. Die sind alle händisch eingezogen. Und die Computerstimme lügt den Protagonisten an. Und immer wenn sie ihn anlügt, dann kommt so ein Stotterer. Und dementsprechend wird das von Handlung zu Handlung immer schlimmer, immer schwieriger. Das finde ich fand ich eine ganz lustige Idee. Das war aber, da habe ich, glaube ich, allein irgendwie 8-9 Stunden nur daran gesessen, diese Computerstimme anzulegen und eben auf die einzelnen Szenen zu packen.
Hattest du denn auch mal in deiner Karriere mal ein Sounddesign, wo du gesagt hattest, nee, das habe ich nicht hingekriegt oder das war mir zu komplex oder zu schwer oder ich konnte das nicht einfach nicht, das meine Vision nicht umsetzen?
Ja.
Ja, okay.
Jetzt, okay, jetzt kommen die ganz bösen Geschichten.
Jetzt
Nein,
Real Talk.
genau, jetzt kommt der Real Talk. Jetzt packe ich aus. Nein, es gibt ein Hörspiel, das bezeichne ich so ein bisschen als mein Magnum Opus, wenn ich es denn jemals fertig bekomme. Und da habe ich schon ungefähr 2010 angefangen, so die ersten Demos zusammenzuschrauben und versucht selber das Sounddesign dafür zu machen. Und das ist eine Science-Fiction-Space-Opera. Und es klang nie annähernd so gut, wie ich es gerne hätte. Und dann habe ich für ein Demo meinen Profi dran gelassen. Und das war so wie Tag und Nacht. Und seitdem habe ich mir gesagt, okay, das werde ich hinkriegen, aber. Und das ist einer der Gründe, warum das Ding noch nicht fertig ist. Der andere ist, es muss natürlich auch noch vom Text her genauso gut sein. Aber ich mache immer so alle paar Jahre, mache ich so quasi so kleine Testszenen. So Machbarkeitsstudien, könnte man sagen. Und in dem Moment, wo ich weiß, ah, okay, jetzt klingt das genauso, wie es klingen soll, dann weiß ich, ich habe es geschafft. Ich kann jetzt das Hörspiel machen.
Also, aber es hat ja noch kein anderer gehört, ne?
Also die ein, zwei Demos haben Leute bestimmt schon gehört. Das ist
Ja,
das
aber ich meine,
berühmte.
du hast kein veröffentlichtes Ding.
Nee, nee, nee,
Nee,
nee,
nee,
nee,
okay.
nee. Das ist, Leute kennen das vielleicht nur von meinem alten Cappy, das ist Earth Defense Squad. Der große Magnum Opus, da bin ich auch immer wieder am Worldbuilding und so weiter, da bin ich irgendwie, da finde ich den Absprung noch nicht. So dieser gewisse Perfektionismus bei dieser einen Produktion. Bei den anderen, da wird das langsam besser. Aber ich sehe das so ein bisschen, ich setze mir jetzt immer gezielt Projekte, damit ich eben gezielt bestimmte Sachen üben kann, damit ich am Ende eben den Magnum Opus selber machen kann.
Okay. Also ich versuche das jetzt auch so zu machen, dass ich meine Zeit einteile, also so Schedule-mäßig, dass ich wirklich sage, ich habe feste Termine, an denen ich arbeite, weil es ist schwierig, wenn man immer sagt, ich mache das jetzt, weil ich gerade Lust drauf habe.
Ja.
Das kommt auch natürlich vor und es macht auch Spaß, aber trotzdem hat man manchmal immer die Hürde, wo man sagt, ja, man muss jetzt schon noch mal so 2, 3 Stunden sich hinsetzen in seiner Freizeit und arbeiten. Und wenn man erstmal dabei ist, dann macht das ja auch Spaß. Ich kenne aber auch sehr viele, die mich damals angeschrieben haben, als ich noch so verstärkt die Workshops gemacht habe, wie ich mich selber denn motiviere. So. Und da habe ich drüber nachgedacht und dachte, ja, es ist echt schwer. Also es ist wirklich schwer, sich auch selber zu motivieren. Vor allem, man kennt ja auch die ganzen Maßnahmen, die man machen kann, um sich selbst zu motivieren. Es gibt Routinen. Es gibt andere Sachen, wo man extra Routinen wiederum brechen soll, damit man wieder die Routine an sich wieder zu schätzen lernt. Und was mir geholfen hat, waren feste Termine. Keine Ahnung, man sagt immer donnerstags und oder Mittwoch und donnerstags um 20 Uhr nehme ich mir mindestens 2 Stunden Zeit und mache dann nur das Hörspiel. Und das zieht man eine ganze Weile durch. Und dann kommt man ja auch so in den Flow und dann erhöht man vielleicht den Tag. Man kann auch mal einen ausfallen lassen, natürlich, aber man hat feste Termine. Das war für mich immer so das Beste, wenn ich in der Produktion bin, oder auch beim Dialogschnitt. Da habe ich mir immer fest vorgenommen, weil die immer von der Zeit sehr, sehr knapp sind, dass ich mir immer sage, ich möchte pro Tag 5 Seiten schaffen. Also 5 Seiten, die ich im Dialogschnitt ungefähr umsetzen kann. So. Das war dann so mein Ziel. Oder in Stunden kann man es natürlich auch machen. Aber so kleine, also nicht sagen, ja, ein Wochenende. Das ist zu viel, weil das eben komprimiert ist und man muss sich das auf die Woche verteilen und immer sagen, 1, 2 Stunden, dann aber halt regelmäßig.
Ja, das ist das, woran ich manchmal in meinem Alltag ein bisschen scheitere. Ich schaffe es jetzt immerhin mit dem Laufen. Es ist ja diese Habits, die sind ja auch für solche Sachen gut und wichtig. Bei Hörspielen ist es lustigerweise bei mir nach wie vor so, dass es eher ein Sprint ist. Das heißt, Ich habe meine energetischen Phasen und in diesen Phasen muss ich zusehen, das Projekt relativ zügig innerhalb von ein paar Tagen diesen Schritt der Produktion durchzubekommen. Dann ist alles gut. Wenn ich über diese Zeit hinauskomme, dann wird's wieder steif und schwierig. Weil dafür habe ich noch kein Mittel gefunden. Die Regelmäßigkeit, die schaffe ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht, weil teilweise, je nachdem, für mich dieses Eingrooven, das in die Stimmung kommen, teilweise immer, es kann eine halbe Stunde bis eine Stunde dauern, bis ich dann erstmal an dem Punkt bin, wo ich richtig loslegen kann. Und das ist so ein bisschen meine Challenge, die ich habe. Aber wahrscheinlich, wenn ich mehr und regelmäßiger machen würde, dann würde es auch leichter werden.
Ich meine, das ist natürlich die Krux, wenn man das so wie wir halt nebenbei macht.
Ja.
Man hat eben den Arbeitsalltag und generell den Alltag.
Genau.
Und er guckt, verschluckt er sich schon.
Sie ist schon sterbe ich. Ja. Nee, also
einmal das Arbeit ist erwähnt, sofort kriegt er nichts.
So, ihr habt es gehört, jetzt bin ich tot. Nee, aber es ist in der Tat so, dass ich ja, weil meine Arbeit ja auch sehr projektspezifisch ist, logischerweise, und dementsprechend ich eben auch Phasen habe, wo ich eben nach der Arbeit noch den Kopf habe, Sachen zu machen, und eben dann immer wieder Phasen habe, wo ich wochenlang im Prinzip direkt auf der Couch versinke und bestenfalls die Wochenenden habe. Also das kommt noch erschwerend mit dazu. Aber grundsätzlich hast du, Daniel, da definitiv den Punkt, dass, wenn ihr das wirklich ernsthaft machen wollt, dann ist die Regelmäßigkeit wichtig. Das ist ja aber auch beim Schreiben so.
Genau.
Ja. Und wir haben halt nur die Challenge, dass wir natürlich sehr viel in Personalunion machen. Und in Personalunion hat man ja, okay, jetzt mache ich Sounddesign, dann muss ich wieder Skript schreiben, dann muss ich, gut, darf ich Skript schreiben, darf ich. Dann hast du natürlich aber immer das Problem, diesen Wechsel. Also es wäre wahrscheinlich leichter, wenn man sich auf ein Feld fokussieren könnte. Dieses Hin- und Herspringen hat, einerseits ist das ganz spannend, weil man dadurch eben die Produktion in Gänze verfolgen kann. Also ich habe nicht nur, dass ich sie schreibe, sondern auch, dass ich am Ende genau bestimme, wie sie sich anhört. Das finde ich durchaus sehr reizvoll. Auf der anderen Seite hat man immer den Wechsel. Das heißt, deswegen funktioniert das bei mir mit den Sprints immer am besten, bislang.
Okay. Dann habe ich noch eine Frage. Wir hatten ja jetzt The Worst Sound Design. Hast du jetzt noch mal ein Sound Design, wo du sagst, ja, das daran misst du alle anderen Hörspiele?
Also ich persönlich von meinen eigenen muss ich dazu sagen. Und du darfst übrigens dann gerne auch dein schlechtestes und dein bestes. Es ist ja nicht so, dass ich hier vor der Schreibtischlampe hier schwitze. Also mein Bestes, das ist gar nicht so leicht zu sagen. Ich glaube, das, wo ich am meisten Spaß dran hatte, war eine Szene in dieser besagten inszenierten Lesung, nämlich die ich vorhin beschrieben habe, wo quasi die Welt untergeht. Weil das hat so viel Spaß gemacht, eben so lange dran rum zu tüfteln, da Stunden reinzustecken, dass sich das eigentlich so anhört, weil nebenbei hast du noch einen Erzähler. Der Erzähler muss ja auch noch erzählen, was so nebenbei noch zusätzlich passiert. Du hast den Weltuntergang und also das ist das, wo ich persönlich so ein bisschen gesagt habe, ja, finde ich cool. Ist mir gut gelungen. Normalerweise muss ich aber ganz offen und ehrlich sagen, entscheiden sollen das lieber andere. Weil sonst ist das
Eigenlob stinkt, aber man Eigenlob kann ja trotzdem stinkt. Sagen, worauf man sehr stolz ist.
Genau, also darauf bin ich stolz. Ansonsten würde ich aber sagen, sollten das andere bewerten, was von meinen Sachen wirklich gut ist oder nicht gut ist oder woran man noch verbessern muss. Und ich lerne mit Sicherheit mit jeder Produktion noch dazu.
Ja, also kann man auch sagen, man lernt immer noch dazu.
Man lernt immer noch dazu,
genau. Allein, wenn man das Genre wechselt.
Ja.
Gibt es Momente, wo man sagt, man hat sich auf manche Sachen, ich habe mich jetzt so sehr auf Horror und so weiter festgefahren und es war mal eine Abwechslung, als ich hier für Holy Soft den Seewolf gemacht habe. Das war ja eine sehr maritime Geschichte.
Ja.
Und man musste irgendwie so ganz umdenken. Ne? Es war auch kein Hörspiel, was jetzt so Action-Szenen hatte, wo man sagte, ja, da wäre jetzt zum Beispiel das Sounddesign ist da so ein bisschen zurück, Weil es eben jetzt nicht so, so pompöse Szenen gab, aber es gab andere Herausforderungen.
Ja.
Wie zum Beispiel ein Schiff bei normalem Seegang, ein Schiff bei hohem Seegang und man ist entweder drinnen oder draußen. So.
Ja.
Also was für Geräusche sind denn da? Also das nur mal zu sagen, wo, was so Herausforderungen sind. Was mein ja, schlechtestes Hörspiel, ich hätte wahrscheinlich gesagt, es ist auch das erste, also Maximilian Stark.
Ja.
Gemessen also an dem, was ich heute machen würde. Wenn ich mir das jetzt anhöre, gibt es immer wieder die gleichen Szenen, wo ich sage, nee, das war nicht das, was ich mir damals vorgestellt habe, oder zumindest nicht so intensiv. Ich wollte damals die Szene, immer wenn die in der Psychoanstalt unterwegs sind, ich wollte eigentlich, dass diese viel bedrohlicher ist. Und da habe ich genau das gemacht. Ich habe einen leichten Hall hinterlegt, wo ich dachte, ja, es ist halt so ein altes Gemäuer mit Fliesen überall und das klingt dann eben so. Und ja, es fehlten aber so diese, die ganzen Geräusche, die so eine Szene einfach nähren. Ne? Wie zum Beispiel, man hätte nochmal so Schreie im Hintergrund machen können, das hätte das Ganze bedrohlicher gemacht. Man hätte
Kratten.
ja, einfach viel mehr
Kleinkram.
Details, ja,
Genau.
Details. Es fehlten einfach Details in vielen Szenen. Dann natürlich noch so die Abmischung, die noch nicht so richtig gut war, was auch nach wie vor nicht leicht ist. Also Mastering
Mastering ist die hohe Kunst. Das ist
ist
nach wie vor.
schon schwer. Ist schwer.
Das
Ja,
unterschätzt
also
man
das,
auch gerne.
ja, also ich wurde ja öfter gefragt, ob ich das nicht nochmal neu machen will und mit neuen Sprechern und so. Und ich habe immer gesagt, nee, ich mache das nicht nochmal neu, weil ich fände es erstmal blöd gegenüber, weil es war so ein. Ich habe das mit Freunden zusammen gemacht, die freiwillig ihre Zeit geopfert haben und wir hatten damals alle keine Ahnung und das war einfach das erste Hörspiel und das ist so, wie es ist. Und ich finde es auch nach wie vor, ich finde die Story gut, ich finde die Leute haben das super gemacht. Gar kein, also es wird vielleicht, wenn ich mit Motorum Kibus endlich weiterkomme, wird es vielleicht noch einen zweiten Teil geben, dafür habe ich schon eine Geschichte. Aber das dauert noch, ja.
Aber das kann ich insofern unterschreiben, dass ja mein erstes Feature-Hörspiel, wo ich ja selber maßgeblich daran beteiligt war, gut, das Sounddesign habe ich da nicht gemacht, sondern ich habe es geschrieben, war die Another World-Reihe. Das ist eine fünfteilige Mystery-Hörspielserie. Und wenn ihr euch die erste Folge oder wenn du dir die erste Folge davon anhörst, dann hörst du ganz klar, da haben irgendwie Leute ihr erstes Hörspiel gemacht. Und von Folge zu Folge wird das immer besser. Und 2016 erschien dann die fünfte und letzte Folge mit ein paar Jahren Verspätung. Und das war dann das erste, wo ich dann wirklich für ein komplettes Feature-Hörspiel das erste Mal Sounddesign gemacht habe. Oder generell Foleys und Sounddesign gemacht habe. Und das war schon so ein bisschen die Reifeprüfung. Aber das hört man, finde ich, auch schön so im wie dann alle Beteiligten, also auch die Sprecher. Wir hatten damals das erste Mal ein Feature-Hörspiel gesprochen, Minecrusher Studios, also nicht kommerzielle Hörspiele. Und du hörst wirklich, dass die Leute sind immer besser in die Rollen reingekommen. Dann hatten wir Profis, die noch Nebenrollen gesprochen haben und das wurde immer, immer besser. Das Einzige,
Ja.
was von Anfang an gut war, war die Musik, aber die haben Profis gemacht.
Aber die war nicht von uns, ja. Ja.
Nein, die war von befreundeten Künstlern.
Und ich sag mal, wo ich immer gerne dran wo ich gerne dran zurückdrehe, dran zurückdenke, das ist tatsächlich von Midnight Tales Folge, jetzt muss ich nur mal kurz nachgucken, ich glaube Folge 63, Luna. Wovon ich vorhin auch schon mal erzählt hatte, da habe ich eben sehr detailliert gearbeitet. Gar nicht mehr so, dass es so ein pompöses Ding ist, obwohl die Szene am Anfang wieder so ein Raumschiff so quasi am Mikro vorbeischwebt, da habe ich schon so ein bisschen ja, Hirnschmalz reingesteckt. Aber es waren so viele Details, die da einfach gepasst haben, die Spaß gemacht haben, wie die Türen aufgehen, wie sich ein Shot öffnet, wie so Gase entweichen, wenn irgendwo hydraulisch etwas passiert, wie die Stimmen sind, wie Knöpfe gedrückt werden. Ich habe auch so ein Interface, Sounddesign gemacht, was ja so ein bisschen aufwendiger klang. Und das hat Spaß gemacht. Also Deswegen hört es euch mal an. Könnt ihr uns ja mal sagen, ob ihr da gleicher Meinung seid. Vielleicht habe ich da auch, bin ich auch der Einzige, der es gut findet. Aber wie gesagt, Folge 63, Luna, hat auf jeden Fall sehr Spaß gemacht. Ja.
Das ist doch genau unser Stichwort. Denn wir möchten gerne euer Feedback haben. Habt ihr irgendeins von den Hörspielen gehört? Was sind denn eure Lieblings-Sounddesign-Hörspiele? Ich glaube, wir sprechen demnächst auch nochmal über eine sehr Sounddesign-lastige Reihe, die uns beiden sehr gut gefällt, aber noch nicht zu viel spoilern. Mal schauen, wie wir das noch irgendwie unterbringen. Aber wenn ihr ansonsten noch Feedback, Fragen und mehr habt, dann schreibt uns an podcast@ohrenbrecher.de. Wir freuen uns auf euch.
Ja, ist ja fast schon wieder ein schönes Schlusswort. Ne?
Genau, und ich sehe mal zu, schick du mir am besten noch mal ein paar Links und ich suche noch meine Links raus und dann packen wir die in die Sendungsbeschreibung und dann könnt ihr da draußen reinhören in die Sachen, über die wir hier gerade gesprochen haben und dann sagen, hey, oder no.
Ja.
Das machen wir.
Top oder Flop. Ja, können wir machen.
Top oder Flop.
Genau, ja. Dann würde ich sagen, wir sind am Ende der Sendung und habt Spaß, hört Hörspiele, wir sehen und wir hören uns.
Keep on listening. Bis denn. Ciao.
Sie hörten den Ohrenbrecher-Podcast. Eine Produktion von Falk T. Puschmann vom Studio Weltenbrecher und Daniel Schiepe von Mein Ohrenkino. Copyright 2023.